Und heute geht es um das Thema Vorbereitung. Du kannst dich jetzt noch vorbereiten auf die Predigt, indem du deine Bibel aufschlägst oder dir von hinten eine Bibel holst, weil der Bibeltext wird heute nicht an der Wand gezeigt. Also schlechter Service, heute kein Bibeltext an der Wand, aber ihr habt die Freiheit aufzustehen und eine zu holen. Menschen bereiten sich ja auf Dinge, Ereignisse oder Begegnungen vor. Und meistens ist es auch sinnvoll, wenn man sich vorbereitet. Und meistens sind diese Vorbereitungen ganz stark mit Emotionen verbunden. Also wenn sich was verändert, versucht man sich vorzubereiten, damit einen das nicht ganz durcheinander bringt. Ich zähle euch mal ein paar Dinge auf und ihr könnt ja darauf achten, ob das irgendwie mit Gefühlen was zu tun hat. Also wir bereiten uns zum Beispiel vor auf Prüfungen in der Schule oder in der Arbeit oder auf die Fahrprüfung beim Führerschein. Viele Menschen bereiten sich auf Weihnachten vor. Hildegard und ich bereiten uns momentan darauf vor, Angela in Frankreich zu besuchen. Meistens sind es Veränderungen in der Arbeit, in der Familie oder im Alltag, auf die wir uns vorbereiten. Zum Beispiel bereiten sich manche Geschwister auf Nachwuchs oder auf die Entbindung vor, manche auf einen Umzug, manche auf ihren Ruhestand, manche können sich auf den Tod von einem geliebten Menschen vorbereiten und manche bereiten sich einfach auf ihren Urlaub vor. Veränderungen sind einfach für Menschen oft schwierig und darum sind die mit Emotionen verbunden. Wir müssen uns manchmal bei Veränderungen mit der neuen Rolle zurechtfinden und das bringt unsere Gefühle in Schwung und es ist dann meistens nicht weise, die Gefühle einfach zu ignorieren. Also wir müssen den Gefühlen, wenn ich jetzt immer von Emotionen und Gefühle rede, das heißt nicht, dass wir den Gefühlen immer folgen müssen, ja? Aber zumindest ist es gut, sie wahrzunehmen und anzunehmen. In dem Text, den wir heute lesen, bereitet der Herr Jesus seine Jünger auf seinen Abschied vor und die damit verbundenen Veränderungen. Er hat sich schon öfter darauf vorbereitet oder es ihnen schon öfter gesagt. Aber der heutige Text, der bildet den Abschluss von einer Einheit, die sich von Kapitel 13 im Johannesevangelium bis Kapitel 16 zieht. Und diese letzten Verse vom Kapitel 16, die wir heute lesen, die sind somit der Abschluss dieser Abschiedsrede vom Herrn Jesus, von seinen Jüngern. Da die Predigtreihe im Johannesevangelium ja immer wieder unterbrochen wurde, erlaube ich mir jetzt einfach, diese Kapitel 13 bis 16 in ein paar kurzen Schlaglichtern in Erinnerung zu rufen, was der Herr Jesus da bisher seinen Jüngern da mitgeteilt hat. Er hat die Abschiedsrede begonnen in Kapitel 13 beim Feiern des Passamahls, da im Obersaal, mit der Einsetzung des Abendmahls und unmittelbar daran im Anschluss ganz praktisch mit der Fußwaschung. Also er hat da den Jüngern sein Verständnis gezeigt, was heißt Dienst, was heißt Sündenvergebung. Und er gibt seinen Jüngern in diesem Kapitel auch noch ein neues Gebot, oder zumindest nennt er es so, das neue Gebot, liebt einander. In Kapitel 14 ruft er ihnen das Ziel in Erinnerung. Johannes 14, 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Also dort geht's, das ist die Richtung, ins Vaterhaus, zu den Wohnungen. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Ihr merkt, der Herr Jesus, der kümmert sich um die Emotionen seiner Jünger. Er erklärt ihnen dann nochmal, dass er der einzige Weg ist zum Vater. Und er zeigt ihnen den Zusammenhang zwischen Gehorsam und Liebe auf. Und wieder liegt es dem Herrn Jesus daran, seine Jünger vorzubereiten und auch ihre Nerven. Johannes 14, 27 sagt er: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. In Kapitel 15 verdeutlicht er dann den Jüngern mit Hilfe des Vergleichs vom Weinstock und von den Reben: Bleibt in mir, ohne mir könnt ihr nichts tun. Und er erinnert sie nochmal an die Liebe und er kündigt Verfolgung an. Und in Kapitel 16, das haben wir letzte Woche vom Michi gehört, geht es um das Wirken des Heiligen Geistes als Unterstützung, als Beistand. Gut, also heute geht es eben um diesen Abschluss von diesen Kapiteln. Meine Predigt hat drei Punkte. Also Jesu Vorbereitung auf Veränderung, wie bereitet Jesus sich vor, sondern wie bereitet Jesus die Jünger vor oder uns. Dann deine Vorbereitung auf Veränderung und am Schluss eine praktische Übung, die wir alle zusammen machen werden. Aber ihr braucht nicht keine Angst haben, kann euch beruhigen, keiner muss vorzeitig weglaufen. Genau. Ich lese mal die Verse, es geht Kapitel 16 ab Vers 16 bis zum Ende des Kapitels. Ich lese mal die ersten Verse vor. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander: Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen? Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Deshalb sagten sie: Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wenn du den Text jetzt zum ersten Mal gehört hast, geht es dir vermutlich so wie den Jüngern. Sie verstehen erstmal nichts. Die Jünger verstehen Jesus nicht, wollen ihn fragen, aber tun es dann doch nicht. Vielleicht haben sie Hemmungen zu fragen. Dabei wäre das Fragen so wichtig. Es ist auch für uns und unser Verhältnis zu Gottes Wort eigentlich zentral, das Fragen. Wir erinnern uns daran, als das Manna zum ersten Mal über Israel in der Wüste ausgeschüttet wurde, in 2. Mose 16. Da heißt es, als sie aus den Zelten kommen und das Manna zum ersten Mal sehen, und als die Kinder Israels es sahen, sprachen sie untereinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Also als die Israeliten aus den Zelten kamen und das Manna oder dieses Dingstel da am Boden liegen sahen zum ersten Mal, dann haben sie gesagt: Manhu, was ist das? Also Mann, was? Hu heißt das, also was das? Später haben sie es dann Manna genannt. Und dieses Manna ist ja ein Bild auf Gottes Wort, von dem wir uns täglich nähern sollen, ernähren, also wenn wir hineinschauen in Gottes Wort. Und beim Lesen von Gottes Wort werden wir Fragen stellen. Ich hoffe, ihr stellt Fragen, wenn ihr Gottes Wort lest. Zum Beispiel, was sagt der Text über Gott aus? Oder was sagt er über mich aus? Ja? Was für Verheißungen gibt Gott? Warum hat Gott es aufschreiben lassen? Oder was bedeutet es für mich konkret? Also es ist gut, Fragen zu stellen. Wir sollten uns nicht schämen oder Hemmungen haben. Wir waren gestern bei der Jugend und haben da ein bisschen erzählen dürfen. Und da habe ich so beim Nachdenken selber gemerkt, ich habe als Kind und Jugendlicher nichts vom Evangelium verstanden. Aber ich habe auch nicht gefragt. Und das war ein Fehler. Was meint also Jesus, wenn er hier von einer kleinen Weile oder von einer kurzen Zeit spricht, in der die Jünger ihn nicht mehr sehen werden? Und wieder nach einer kurzen Zeit werden sie ihn sehen? Der genaue Zeitplan dieses Verses ist unsicher. Es kann bedeuten, dass der Herr 3 Tage weggehen würde und dann nach seiner Auferstehung zu ihnen zurückkehren würde. Eine Möglichkeit ist zu interpretieren. Es kann auch bedeuten, dass Jesus zurück zu seinem Vater in den Himmel gehen würde und dass er dann nach einer kleinen Weile, also nach dem gegenwärtigen Zeitalter, zu ihnen zurückkehren würde bei seiner Wiederkunft. Also da ist die kleine Weile ein bisschen länger. Es kann aber auch bedeuten, dass die Jünger ihn eine kurze Zeit nicht mit ihren leiblichen Augen sehen können, doch dass sie im Glauben auf eine Art und Weise sehen werden, wie sie den Herrn Jesus noch nie zuvor gesehen haben. Und zwar, nachdem sie zu Pfingsten den Heiligen Geist empfangen haben. Wie dem auch sei, anstatt Jesus zu bitten, ihnen die Worte zu erklären, begannen die Jünger, sich untereinander darüber zu unterhalten. Aber es führt meistens nicht weiter, das gemeinsame Unwissen miteinander zu diskutieren. Erst wenn wir uns an den Herrn Jesus wenden und um Hilfe bitten, lernen wir die wichtigsten Lektionen fürs Leben. Ich lese im Text weiter, Verse 20 bis, einmal ab 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Also ihr merkt, in dem Text geht es viel um Gefühle, um Traurigkeit und Freude. Aber noch ein anderes Wort ist ganz entscheidend. Wenn ihr eure Bibel vor euch habt, dann kommt jetzt ein Wort, das sich definitiv lohnt zu unterstreichen oder anzumalen, wenn ihr sowas macht in eurer Bibel. Und zwar steht das Wort in Vers 20, verwandelt. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Gott bewirkt Freude in unserem Leben, und zwar nicht durch Ersatz, sondern durch Verwandlung. Was bedeutet das? Das Beispiel von der Frau, die ein Baby bekommt, macht es ganz deutlich. Dasselbe Baby, das den Schmerz verursachte, verursacht auch die Freude. Gott nimmt bei der Geburt also keinen Tausch vor, um den Schmerz der Mutter zu erleichtern. Ja. Vielmehr benutzt er das, was schon da ist, und verwandelt es. Nämlich hier in Freude. Die Eltern unter uns, die wissen, wie das ist, wenn ein Kind traurig ist, weil ein Spielzeug kaputt gegangen ist. Und die Eltern, die haben jetzt die Wahl, das zerbrochene Spielzeug durch ein neues Spielzeug zu ersetzen oder aber die Situation in eine neue Erfahrung für das unglückliche Kind zu verwandeln. Wenn die Eltern nämlich das zerbrochene Spielzeug grundsätzlich durch neues Spielzeug ersetzen, dann wird das Kind im Älterwerden erwarten, dass sich jedes Problem durch einen Ersatz lösen lässt. Und das Ergebnis ist ein verwöhntes Kind, das mit der Realität auf der Erde nicht zurechtkommt. Also, wir werden emotional und geistlich nicht reifen, wenn jemand fortwährend unsere zerbrochenen Spielzeuge ersetzt. Jesus sagt nicht, dass die Traurigkeit, also der Schmerz der Mutter, durch Freude ersetzt würde, sondern dass diese Traurigkeit in Freude verwandelt wird. Dasselbe Baby, ich sage es nochmal, das den Schmerz verursachte, verursacht auch die Freude. Und so ist es auch im Leben von uns Gläubigen. Gott vollbringt in uns durch unterschiedlichste Situationen das Wunder, Traurigkeit in Freude zu verwandeln. Eine Prüfung in Triumph oder Fluch in Segen. Zwei Beispiele aus dem Wort Gottes nochmal. Als Josef nach Ägypten verkauft wurde und ins Gefängnis kam, da verwandelte Gott Josefs Leiden in Segen. Oder Jesus verwandelte das Kreuz, eigentlich ein Zeichen der Niederlage und der Schande, in ein Symbol des Siegs und der Herrlichkeit. Und für verfolgte Geschwister ist es ebenso. Wir sind manchmal am Staunen, wenn die berichten oder wenn wir das in so Zeitschriften oder sowas lesen, dass die sagen, ja, wir sollen nicht darum bitten, dass sie aus der Verfolgung rausgenommen werden, sondern sie bitten darum, dass sie es ertragen können und dass Gott es verwandelt, ja, in Freude. Auch uns wird der Herr Stück und Stück verwandeln. Und das Erste, was wir von diesem Text mitnehmen können, ist, Fragen zu stellen, ist wertvoll und gut. Aber wir haben ja in Vers 23 bereits gelesen, dass eines Tages die Jünger nichts mehr fragen werden. Da hieß es, Vers 23, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Vers 25, dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt, es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. Dann, wenn es soweit ist, dann sind wir zur Klarheit gekommen. Vom Fragen zur Klarheit. Auch die Gefühle werden verwandelt. Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Also der Herr Jesus nimmt jetzt Bezug auf seine Ankündigungen, dass Verfolgung und Hass durch die Welt auch seinen Jüngern entgegenschlagen wird. Mit Welt meint Jesus hier die gottfeindliche Menschheit, also alles, was sich gegen ihn richtet. Verfolgung, Benachteiligung und Schmach wird auch die Jünger treffen. Aber Gott wird diese Traurigkeit der Jünger und auch unsere Traurigkeit in Freude verwandeln. Aber der Weg zur Freude führt eben durch das Leid und die Traurigkeit. Vers 21 und 22 nochmal, damit wir es vor Augen haben. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Jesus verwandelt auch dein Gebet. Jesus kündigt es zumindest den Jüngern an. Auch im Gebet wird sich etwas verwandeln. Ich lese die Verse 23 bis 27. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ausgerüstet mit Gottes Geist werden die Jünger verändert beten. Keine Gebetsbücher mehr, wie das eigentlich bei den Juden üblich war. Und die gebrauchen das ja heute auch noch, dass sie Gebetsbücher haben, wo sie es einfach runterpredigen. Also eine veränderte Art zu beten, frei mit eigenen Worten und zwar direkt mit Gott zu sprechen. Ohne Mittler. Also es gibt keinen Priester, der mein Gebet vermitteln muss zu Gott. Ich darf selber vor Gott treten. Im Hebräerbrief wird es ganz deutlich ausgedrückt, da heißt es in Hebräer 10, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Also wir brauchen keinen Mittler mehr zum Beten. Ja? Also Jesus ist unser Mittler, dass er uns die Schuld wegnimmt und wir vor den Vater treten können, aber wir dürfen direkt zum Vater beten. Dann in Vers 23 die gewaltige Zusage, eigentlich ein Blankoscheck. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Eine gewaltige Aussage. Aber was ist die Bedingung für die garantierte Erfüllung? Im Namen Jesu zu bitten. Und im Namen Jesu zu bitten heißt, das ist keine Zauberformel, die man hinten an ein Gebet hinhängt und dann weiß, so, jetzt, das ist die Garantie. Ich habe das gesagt im Namen Jesu am Schluss vom Gebet und dann wird das Gebet erfüllt. Im Namen Jesu heißt in Jesu Vollmacht, um etwas zu bitten. Also so zu sprechen, als würde Jesus direkt sprechen. Oder um das zu bitten, um das auch Jesus bitten würde. Wenn Jesus also in mir wohnt, unbegrenzt und völlig, ja, wenn er über mein Leben regiert, dann wird er in mir sprechen. Und dann werde ich in seinem Namen bitten. Und dann wird der Vater uns garantiert das geben, um was wir ihn bitten. Weil dann mein Wunsch eigentlich nicht mehr nur mein Wunsch ist, sondern eigentlich Jesu Wunsch, der in mir wohnt. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Also die Freude wird völlig, vollkommen. Alles wird erfüllt sein mit Freude in dir. Jede Ritze. Ich fahre fort ab Vers 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Also jetzt sind die Jünger wirklich auf einem gewissen Höhepunkt angekommen. Sie freuen sich, dass sie Jesus verstehen und sie bekennen, du weißt alles und du bist von Gott ausgegangen. Ihr erinnert euch vielleicht an letzten Sonntag, da hat uns der Daniel auch so einen Satz voller Erkenntnis vorgelesen von der Martha, die wirklich voller Erkenntnis dann sagen konnte, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und die Jünger sind jetzt auch imstande, so ein Bekenntnis abzugeben, du weißt alles und du bist von Gott ausgegangen. Doch Jesus mutet den Jüngern jetzt inzwischen schon ein bisschen mehr zu. Er antwortet dann nämlich in Vers 31, Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, Fragezeichen. Also ich denke, es wird deutlich, Jesus streicht das Glaubenszeugnis der Jünger nicht durch, aber er relativiert es und bereitet sie auf das vor, was kommen wird, nämlich Bedrängnis. Vers 32, siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Mich erinnert die Situation irgendwie an den Bericht über den Elia auf dem Berg Karmel. Da gebraucht ihn Gott als wirklichen Glaubenshelden. Elia legt da ein gewaltiges Zeugnis von Gott hin. Aber ein paar Tage später, als er auf der Flucht ist vor der Königin Isabel, stürzt er emotional total ab. Er legt sich da in die Wüste unter dem Busch und will am liebsten sterben. Das ist Achterbahn der Gefühle. Aber der Herr sorgt für Elia und richtet ihn wieder auf. Und es erinnert mich an Simon Petrus, der in einem Höhenflug erklärt, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und nur ein paar Stunden später verleugnet er den Herrn Jesus. Aber wir wissen, dass der Herr Jesus vorgesorgt hat. In Lukas 22 können wir lesen, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also es ist beruhigend, dass der Herr Jesus um uns weiß und was in uns ist. Zurück zum Text in Johannes 16. Mit dem letzten Vers schließt also Jesus jetzt diese Abschiedsrede ab. Da heißt es in Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Luther übersetzt hier an dieser Stelle nicht mit Bedrängnis, sondern, also dieses Wort, das da steht, dieser griechische Begriff Klipsis, das übersetzt er nicht mit Bedrängnis, sondern mit Angst. Wörtlich heißt es Beengung, die Bedrängnis. Also es ist die objektive Bedrängnis, dass es eng wird um uns, oder die innere Beengung. Also in Schwierigkeiten wird es in uns eng. Manchmal fühlt man das ja auch hier so richtig drin. Ich weiß nicht, wer das Gefühl von euch kennt. Und ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen Angst, sondern richtige Bedrängnis, die einen vollkommen überflutet, bei der man sich gar nicht mehr wehren kann und die auch nicht gleich wieder vergeht. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Hildegard und ich sind in unserer Jugendzeit ab und zu in so unerschlossene Höhlen reingestiegen. Also wenn man jung ist, dann lässt man sich ja auf mancherlei Sachen ein. Also wir hatten einen Bekannten, der hat so Höhlen in der Fränkischen Alb erforscht und da hat er uns mehrmals mitgenommen. Und da sind wir da viele Meter tief da in das Dunkel der Erde eingestiegen mit Stirnlampen, haben uns da durch enge Löcher gezwängt und sind da auf so tiefen Gängen durchgerobbt. Damals war das ein tolles Erlebnis, so tief unten in der Erde da rumzuturnen. Wenn ich heutzutage nachts im Bett liege und bloß daran denke, dann jetzt, also wie eng das damals da war in den Höhlen und wie viel Gestein da über uns war, dann spüre ich Bedrängnis. Und zwar Angst und Bedrängnis, die mich richtig umschlingt und die ich im Dunkeln nicht so einfach wegschieben kann. Also im Alter packt ein das dann. In der Verfolgung wird es auch eng für uns werden. in den Ländern, in denen die Christen bereits verfolgt werden, ist es bereits eng für sie. Sie haben Angst und Bedrängnis. In der Welt habt ihr Angst und Bedrängnis, das ist eine klare Aussage von Jesus. Das ist seit dem Sündenfall so. Also es ist jetzt nicht nur die Verfolgung, sondern auch alles Leid, das wir haben, weil wir halt in einer gefallenen Welt leben. Da haben wir Bedrängnis. Angst und Bedrängnis ist eigentlich der Normalfall in einer gefallenen Welt. Aber trotz dieser Bedrängnis dürfen wir getrost sein. Getrost, weil Jesus diese Welt, diese gefallene Welt überwunden hat. Und wir dürfen sie mit Jesus überwinden. Jeder Gläubige ist entweder überwunden, also entweder ist er überwunden oder er ist ein Überwinder. Mit dem Blick auf Jesus wird er uns in Überwinder verwandeln. Also er verwandelt unsere Identität, ja, wie wir über uns denken, in Überwinder. Und ich hoffe das für uns alle, dass er uns in Überwinder verwandelt. Dass die Bedrängnis nicht mehr im Vordergrund steht, sondern der Frieden in der Bedrängnis. Genau, bis jetzt habe ich eigentlich nur darüber gesprochen, wie Jesus seine Jünger, und im übertragenen Sinn natürlich auch dich und mich, auf die Veränderungen vorbereitet hat. Aber, also was er praktisch getan hat, aber was ist unsere Aufgabe dabei? Das ist der zweite Punkt, der kürzer ausfallen wird. Deine Vorbereitung. Den Jüngern hat Jesus ja angekündigt, ihr werdet weinen und wehklagen, ihr werdet trauern. Uns wird in Gottes Wort angekündigt, dass sich die bösen Umstände der Welt noch zuspitzen werden. Die Verfolgung wird zunehmen. Die Bosheit der Menschen wird wachsen. Also es wird nicht durch Friedensverhandlungen und sowas alles heil werden auf dieser Welt. Wir wünschen uns das vielleicht, aber es wird nicht so sein. Die Frage ist, wie reagieren wir jetzt darauf? Und der erste Punkt, denke ich, ist, wir sollten diese Ankündigungen und die Anzeichen ernst nehmen. Auf der Fahrt der Titanic, da wurden Eisberge angekündigt. Und die kühlen Temperaturen und einzelne Eisbrocken im Wasser waren dann wirklich Anzeichen, da könnte was dran sein an dieser Ankündigung. Aber man hat die Hinweise damals einfach ignoriert. Ein zweites, wie wir uns vorbereiten können auf diese Veränderung, die kommen wird, nehmen wir den Auftrag Jesu ernst und kaufen die Zeit aus, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Wir haben jetzt in Deutschland noch alle Freiheit, das Evangelium zu verkündigen. Aber das wird sich irgendwann ändern, vermutlich. Und darum sollten wir die Freiheit jetzt nutzen. Später bereuen wir es vielleicht, dass wir es nicht getan haben oder dass wir zu träge waren. Also der eine Punkt, geht hin, der andere, liebt einander. Auch einer der letzten Aufträge vom Herrn Jesus an uns. Und einander lieben, das kann man nicht alleine in einer einsamen Holzfällerhütte in Kanada, sondern das geht nur in Gemeinschaft. Und die Gemeinde ist ein super Trainingsfeld dafür. Ein Trainingsort, um was zu üben, und zwar liebt einander zu üben. Jetzt können wir noch in Gemeinschaft kommen, in die Gemeinde kommen. Vielleicht können wir das eines Tages nicht mehr. Geschwister in der Verfolgung zum Beispiel können es teilweise heute schon nicht mehr. Das haben wir ja im Zeugnisteil gehört, sie können sich nicht mehr treffen, manche. In der Gemeinschaft können wir uns gegenseitig ermutigen. Und wir können auch über die Gemeindegrenzen hinwegschauen. Die Geschwister, die jetzt Verfolgung erleiden, gehören auch zum Leib Christi und wir können auch sie ermutigen, dass sie erfahren, ja, andere Geschwister sehen meine Not, sie sehen mich, Gott sieht mich. Eine Möglichkeit, jetzt Geschwister in der Verfolgung, in der Not zu ermutigen, wäre jetzt hier da eine Karte auszufüllen mit einem ermutigenden Bibelvers, den die Geschwister dann an die Hand kriegen. Wenn euch bis jetzt noch kein ermutigender Bibelvers für eure Karte hier eingefallen ist, dann empfehle ich euch einen. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst, aber seid gewiss oder seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Amen.